Es ist Donnerstag, der 28. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Und weil es Kaviar gibt, habe ich mir immer wieder natürlich kaviareske Gäste eingeladen. Mein heutiger Gast ist einer, mit dem ich sehr gerne rede, den ich unglaublich gerne twittern sehe. Einer der wenigen, die ich gerne wütend erlebe, weil seine Wut für mich immer eine sprengende, dynamische Kraft ist. Er ist im Moment mit seinem neuen Buch auch auf Lesereise, Echt heißt es, mit einem witzigen Untertitel, wo es um Originale geht und Kopien. Ein gern gesehener Gast bei Apokalypse und Filterkaffee. Ich freue mich, dass er auch bei mir am Donnerstag ist. Herzlich willkommen, Wolf Lotter.
Hallo, Jagoda, hallo.
Schön, dass du da bist. Und ich verrate jetzt mal, dass du 700 Kopfhörer hinter deinem Kopf hast. Das heißt, du hast irgendwo noch heimliche Ohren, die mithören.
Ganz genau. Ich bin Kopfhörerfetischist seit meiner Kindheit. Ich liebe Kopfhörer und ich finde die einfach wunderbar. Und außerdem verdecken sie einen Teil meines Gesichts, was ganz famos ist.
Ah, dein Gesicht sieht man eigentlich auch, aber wir werden jetzt mehr deine Sprache, deine Stimme hören als dein Gesicht.
Die Schlagzeile des Tages.
Tarifstreit um Lufthansa-Bodenpersonal ist gelöst. Keine Streiks in den Osterferien. Das berichtet die Wirtschaftswoche. Eigentlich hat die Meldung zwei Teile, denn es scheint, als ob wir Ostern tatsächlich werden reisen können, unsere Menschen besuchen können. Nach einer erfolgreichen Schlichtung hat sich Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi auf Grundzüge eines Tarifvertrags für die rund 25.000 Beschäftigten geeinigt, wie sie gestern Abend in Frankfurt bekannt gaben. Auch die Bahn wird nicht streiken, weil sich GDL und Deutsche Bahn schon Anfang der Woche geeinigt haben. Für die Lokführer gibt es eine schrittweise Absenkung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, die 35-Stunden-Woche ist da. Ich frage mich gerade, ob sie nicht schon mal da war. Das werden wir gleich besprechen. Außerdem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie und mehr Gehalt. Die schlechte Nachricht bezüglich der Bahn. Verkehrsminister Volker Wissing hat gewarnt, dass diese höheren Löhne auch zu höheren Preisen für die Bahntickets führen könnten. Tja, Wolf, ist das jetzt endlich Ende des Bibberns als Reisender, als Buchautor, der Lesungen machen muss? Freust du dich, dass es endlich vorbei ist? Aber du bist auch jemand, der ständig über den Flugverkehr schimpft. Insofern wird sich das, glaube ich, nicht nur freuen.
Genau, ich bin ja eigentlich ein Perspektivagent der Eisenbahn, weil ich ein Eisenbahnerkind bin und ich möchte, dass die Leute viel Eisenbahn fahren und nie weniger fliegen.
Du bist ein Eisenbahnerkind, das heißt, dein Vater war Eisenbahner.
Genau, wie mein Bruder und mein Onkel und mein Großvater.
Alles. Du das schwarze Schaf.
Genau, also ich sollte eigentlich auch zur Eisenbahn, aber ich habe, um ganz ehrlich zu sein, diese Aufnahmeprüfung vermasselt und bin dann freier Schriftsteller geworden, was natürlich ein tiefer Abstieg war, aber schon okay.
Was also, alle machen, die alles vermasseln. Ne?
Genau, also man hätte auch Kellner werden können oder Politiker, aber ich habe eben das gemacht. Ich finde im Grunde genommen die Deutsche Bahn auch nicht zu teuer. Ich finde sie nur extrem unzuverlässig. Und das Problem ist, wir bräuchten eine Bahn, die wirklich fährt. Das kostet Geld, das kostet viel Geld und da darf man auch nicht rumverhandeln. Wir brauchen diesen Backbone auf jeden Fall. Denn alle Dinge, die uns wichtig sind, ob wir jetzt sagen pünktlicher Verkehr oder aber auch weniger Flugverkehr, der nun wahnsinnig viel CO2 emittiert und ja auch im Inland wirklich für die Katze ist, all diese Dinge passieren, weil wir eine nicht so tolle Bahn haben und mit Verspätung. Und es kann ja nicht sein, dass wir uns alle wieder aufs Auto rausreden und letzten Endes Strecken mit dem Auto fahren müssen, weil die Bahn nicht fährt. Also Preis ist jetzt noch nicht mein zentrales Thema.
Ja, aber mich interessiert ja, du hast doch auch ziemlich viel geschimpft über diese ganzen Gewerkschaftssachen und plötzlich haben sie sich geeinigt, 35-Stunden-Woche, du denkst und schreibst unglaublich viel über Arbeitswelten, wie wir Arbeit anders denken könnten. Ist das für dich jetzt so ein Weg, dass es besser wird, dass man humaner arbeitet, besser arbeitet? Ist es ein Fortschritt?
Das ist ein Fortschritt, ja. Ich finde es gut, wenn die Leute weniger arbeiten. Ich bin ja gleichsam auch dafür, diese ganze industrielle Arbeitszeitregelung und dieses ganze Arbeitskorsett aufzulösen. Aber man muss natürlich auch im Hintergrund sehen, warum dieser Streik auch stattfindet. Worüber kaum geredet wird, ist, auch die Deutsche Bahn wird in einem hohen Ausmaß Züge automatisieren, bereits im Güterverkehr und auch dann im Personenverkehr, so wie es in Japan bereits üblich ist, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die noch eine Lok fahren wollen oder in den Fahrdienst wollen. Dazu kommen natürlich diese Situationen wie die Streiks und das eine zahlt aufs andere ein und das ist ein Teufelskreis. Deshalb glaube ich nicht, dass das der letzte Streik ist, den wir hier gesehen haben. Da geht es ja um mehr als um Inflationsausgleich, da geht es auch um eine Grundsatzfrage, bleiben die Menschen in ihrem Job oder nicht? Und wenn sie in ihrem Job bleiben, wie viele? Das sind ja soziale Fragen, die uns in den nächsten Jahren noch ganz, ganz stark beschäftigen werden.
Ja, wer auf jeden Fall nicht in seinem Job bleiben wird, ist Klaus Weselski, der GDL-Chef, den wir jetzt wahrscheinlich alle kennen. Unter dem im Sommer ausscheidenden GDL-Chef Klaus Weselski wird es keine Streiks mehr geben. Der Tarifvertrag läuft bis 31. Dezember 2025, die Vereinbarung zur Arbeitszeit sogar bis 2028. Anfang 2026 gibt es eine festgeschriebene zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht bis Ende Februar. Ist das eine gute Nachricht oder geht der letzte Mann, der Streik wirklich kann?
Also ich fürchte, dass der Weselski noch einen Abschiedsstreik macht im Sommer. Vielleicht zu dem
Spaß haut er noch mal richtig rein.
Genau, noch einmal. Ja, einmal geht noch. Vielleicht zum zweitägigen, ne, zum Abschied. Aber nee, ich glaube, im Grunde genommen muss man natürlich seine Position sehen. Er hat ja für seine Leute extrem viel erreicht. Und ein Gewerkschafter hat die Aufgabe, für seine Leute viel zu erreichen. Die andere Seite der Geschichte ist natürlich, ich glaube nicht, dass diese Lösung jetzt eine tragfähige ist auf Dauer. Man müsste mal die Probleme wirklich auf den Tisch legen und ehrlich drüber reden. Wie geht's weiter mit dem Personal? Wie geht's mit den Kosten weiter? Vor allen Dingen aber, gibt es ein Commitment, die Bahn tatsächlich auch so zu finanzieren, wie sie es braucht?
Ja, und vor allem, wie geht's serviceorientiert weiter. Das ist ja letztlich erstmal Arbeitnehmerrecht, aber wir haben noch lange keine Antworten, wie du von der Nutzerseite, von der Kundenseite, manchmal war ich sogar froh, wenn es Streiks gab, weil du weißt, so die 6 Ersatzzüge, die fahren dann auch wirklich, ne? Weil genau. Dann nicht so viel los ist auf den Strecken. Gleichzeitig, ich würde schon gerne, ich weiß, dass Weselski viele genervt haben, dass ihn alle für ein Riesenego halten, aber ich bin da irgendwie auch so, dass ich denke, wenn man nicht solche Egos hat, die auch ein bisschen die Arbeitnehmerseite verhandeln, wird eigentlich hier alles brachgefegt, was Arbeitnehmerrechte sind. Ich glaube, das ist schon wichtig, war auch mal zu erleben, dass sich so einer durchsetzen kann, dass er jetzt rauskommt mit dieser 35-Stunden-Woche.
Sehe ich genauso. Also klare Interessen sind genau das, was wir auch im Rest der Politik brauchen und im öffentlichen Diskurs. Klar sagen, was man will, warum. Das wäre schon mal ein unendlicher Fortschritt zu dem, was wir sonst so haben, wo ja relativ viel kamoufliert wird und jeder seine Wahrheit so ein bisschen unter schönen Worten verdeckt.
Ja, das sagt er neulich auch am Ende, dass diese Faszination an Trump ganz andere Baustelle, aber letztlich die ist, dass da halt einer immer so, genau, für die, die es mögen, auch wenn man es schlecht findet inhaltlich, diese Faszination eines spontanen Redens jenseits des technokratischen Redens. Ne? Mhm. Insofern war Weselski schon auch der Typ. Er geht hin und sagt, was er denkt und macht eine klare Ansage. Und sie hat sogar, würde ich sagen, wirklich eine Interessensvertretungsseite. Also die Menschen dachten, hier kämpft endlich mal einer für uns. Irgendwie ein bisschen mehr von dem Ganzen würde uns gesellschaftlich gut tun, auch wenn es viel polarisiert hat.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Titanic-Tür für Rekordsummen versteigert, das berichtet NTV. Fast $720.000 für ein Stück Holz. So viel hat ein Bieter bei einer Auktion für eine besondere Filmrequisite bezahlt, nämlich für die Tür, die Kate Winslets Figur Rose im Film Titanic das Leben gerettet hat. Hintergrund des hohen Preises dürften auch die Mythen sein, die sich um die Tür ranken. Hätte sie nicht nur Kate Winslet, sondern auch Leo DiCaprio als Jack tragen können? Darüber wurde im Internet in den vergangenen Jahren heftig debattiert. So heftig übrigens, dass sich Regisseur James Cameron 2023 gezwungen sah, ein wissenschaftliches Experiment durchzuführen. Er sollte zeigen, ob die Tür Rose und Jack hätte tragen können. Das Ergebnis war aber nicht eindeutig. Jack hätte überleben können, aber es gibt viele Variablen, war das Fazit von James Cameron. Wie hättest du eigentlich für diese Tür bezahlt?
Ich hätte ungefähr 15,90 dafür bezahlt, weil das der Preis ist.
Das ist so viel wie beim Bauhaus.
Ja, genau. Also ungefähr. Ja, genau. Also ich finde es völlig absurd und geradezu krank. Ich habe aber in dem Zusammenhang auch gelesen, dass die Axt, die Jack Nicholson in Shining hatte, für 125.000 über den Ladentisch ging. Das ist natürlich für so einen Rabulistiker wie mich ein interessanteres Teil, weil das ja eine Ikone ist sozusagen, der ungehemmten Wut. Aber für eine Tür in diesem Film, den man sowieso einfach zu oft gesehen hat, wie ich finde, nö, auf gar keinen Fall.
Ja, da muss ich jetzt die Gegenseite sagen. Ich liebe diese Tür, ich liebe diese Szene. Aber ich meine, ist wirklich 20 Jahre her. Aber es war schon wirklich so schön. Also jetzt schön, was soll ich sagen? Aber der Moment, in dem Leo DiCaprio dann, ne, stirbt, muss man sagen, aber eigentlich den Moment des Loslassens da im Meer und sie sitzt dann alleine auf dieser Tür. Ich kenne die Debatte, über Instagram kam es als erstes rein, dass Kate Winslet mal sagte, na, dass sie jetzt da debattieren, wie es die Tür ist und ob Jack hätte rein können. Man könnte ja auch fragen letztlich, ob, wenn er sie liebt, er hätte überhaupt riskieren wollen,
zum Beispiel,
dass sie, nur weil er auf der Tür ist, nicht überleben könnte, wenn sein größter Wunsch war, dass sie überlebt. Also ja, dieser Kitschfilm von vor Ewigkeiten, aber die Diskussion ist ja so ein bisschen auch schon fast so das Gegenteil von feministisch. Da kommen die Männer und sagen, ja, hat man jetzt die Frau gerettet, aber hätte nicht der Mann auch gerettet werden müssen? Finde ich irgendwie so fiktionsfeindlich. Ne? Es ging ja um die Fiktion, dass der Liebende sagt, du um jeden Preis und ich kann von mir aus auch ertrinken. Es geht ja nur um die Romantik der Großmutter, die da an ihre Geschichte zurückdenkt.
Es ist eine zauberhafte Geschichte, ohne jeden Zweifel. Was mich so fasziniert hat...
Du musst jetzt nicht die Daten loben.
Es gibt ja was mir in der Szene sehr gut gefallen hat, nämlich im Hintergrund, wie dieses Schiff dann sozusagen endgültig untergeht und einmal noch das Licht sozusagen auf und runter geht. Das fand ich faszinierend mit diesem letzten Glucks. Deshalb habe ich nie auf diese romantische Szene so geguckt. Da war ich eher technisch interessiert.
Aber es war ein bisschen so unheimlich, ne? Weil er so weiß dann war. Und deswegen meine ich, konnte diese Todesszene auch nie ganz erst sehen, weil er sah eigentlich aus wie aus einem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud. Ne? Mhm. Und plötzlich geht er in dieses Wasser runter und für mich war es irgendwie immer schon eine Puppe und gar nicht Leo. Ja. Aber an sich finde ich, ja, tatsächlich 720.000, ich meine, die Leute geben für alles Geld aus, warum nicht dafür, wenn sie so viel davon haben.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Institute erwarten nur noch Mini-Wachstum für deutsche Wirtschaft. Das berichtet das Manager-Magazin. Die deutsche Wirtschaftsleistung stagniert auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Corona-Pandemie liegt. Die führenden Wirtschaftsinstitute erwarten für das laufende Jahr nur ein minimales Wachstum von 0,1%. Im Vorjahr war die Wirtschaftsleistung um 0,3% gesunken. Eine gute Nachricht gibt es aber auch. Die Institute sehen die Phase der sehr hohen Inflation ausgestanden. Für dieses Jahr erwarten sie einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3% und im kommenden Jahr um 1,8%. Die Lösung für die schwächelnde Konjunktur könnte eine behutsame Reform der Schuldenbremse sein, so die Institute. Es erscheint sinnvoll, sich bei der Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenbremse nach einer Notlage mehr Zeit zu lassen, heißt es. Wirtschaft, eins deiner Lebensthemen, Wirtschaft neu denken. Ja, was meinst du? Was machen wir mit diesen Prognosen? Robert Habeck hat heute Abend auch gesagt, wir müssen stärker in Waffen investieren. Ist das seine Art, uns zu sanieren? Wie kommen wir raus aus diesen 0,1%? Müssen wir da raus?
Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, ja, wir müssen raus, weil es nicht langt. Es langt tatsächlich nicht. Es gibt ja sowas Ähnliches wie einen Wachstumszwang. Das ist ein furchtbares Wort, aber entspricht einfach der Realität. Wenn wir das bedienen wollen, was wir an Wohlstand haben, brauchen wir mehr, mindestens zwischen 1,5 und 3%. Das ist das Thema sozusagen, das uns ständig sozusagen im Kopf schwebt. Das zweite ist, ich war ein großer Freund der ersten Tage von Robert Habeck und mittlerweile bin ich ein bisschen verzagt, weil neben dieser Rüstungsgeschichte gibt es ja auch noch eine Hinwendung, eine geradezu liebevolle Hinwendung zur klassischen Industrie, Chemieindustrie, Grundstoffindustrie, die er da betreibt mit seiner Industriestrategie, die ich völlig daneben finde. Das heißt, er hält mit sehr, sehr, sehr viel Geld das Alte am Leben, damit alles so bleibt, wie es ist, was aber gleichzeitig politisch aber genau dem entgegenläuft, was er eigentlich will oder seine Partei will. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass es bei den Grünen tatsächlich an einer nativen eigenen grünen Wirtschaftspolitik fehlt. Also die haben entweder die Industrie als Gegner oder als Freund. Und jetzt haben sie gerade als Freund und beides funktioniert nicht wirklich. Die müssten sehr, sehr viel mehr auf Wissensökonomie setzen. Das ist ein großes deutsches Problem. Wir sind nicht innovativ genug. Wir kriegen nicht genug auf die Straße, was wirklich gewollt wird auf den Weltmärkten. Und hier fangen die Probleme an. Das kann man nicht dadurch lösen, dass man ständig subventioniert. Die Autoindustrie, die chemische Industrie und die Stahlindustrie. Das funktioniert einfach nicht mehr.
Das finde ich spannend, was du da sagst, weil eigentlich so der Green New Deal, ne? Die Dinge, die mal im Raum standen, Wachstum, aber grünes Wachstum, Wachstum, aber anderes Wachstum. Und gleichzeitig muss ich jetzt einfach der Debatte wegen auch dich fragen, es gibt ja Bücher wie von Ulrike Herrmann, du sagst, Wachstum ist notwendig, jetzt nur als mal Gegenargument, sie sagt, Wachstum ist gar nicht notwendig, wir müssten im Gegenteil, um unsere Klimaziele zu erreichen, negativ Wachstum künstlich erzeugen. Also Degrowth im breitesten Sinn, die einfach sagt, historische Beispiele von nach dem Krieg, wo man die Bevölkerung richtig gezwungen hat, runterzufahren. Das sind alles Modelle, wo du sagst, das wird nicht funktionieren, wir brauchen Wachstum. Die Frage ist, welchen?
Also ich bin kein großer Fan von Ulrike Herrmanns Thesen, weil ich in der historischen Zeitleiste so als Wirtschaftshistoriker immer drauf gucke und sage, ja, partiell haben wir gesagt, fahr runter deine Bedürfnisse, aber das war bereits in einer de facto globalisierten Welt, in der andere Märkte sehr, sehr stark gewachsen sind, wovon wir wieder profitiert haben. Das Wirtschaftswunder, das danach kam, war ein unmittelbarer Effekt davon. Das heißt, es ist, man kann es nicht isoliert sehen. Das Zweite ist, wir haben Lohnabschlüsse, die sehr hoch sind. Wir haben Ansprüche, die sehr hoch sind. Man kann und man soll hier auch persönliche Verantwortung reinbringen und sagen, du kannst auch mal was lassen. Auch fürs Klima ganz, ganz wichtig. Aber das werden wir, glaube ich, so nicht erleben. Wir sehen ja immer, dass die Leute unglaublich viele Lippenbekenntnisse haben, aber wenn du sie dann in echt siehst, fliegen sie eben dreimal im Jahr günstig nach Mallorca und sie wollen das alles kaufen und auch bei den anderen Dingen ist es ein sehr, sehr zähes Ringen.
Ja, aber die Frage finde ich da auch immer, wer soll was lassen? Ne? Wenn du dann de facto den Konsum des Privatverbrauchers vergleichst mit dem Konsum von bestimmten Industrien oder bestimmten, sagen wir mal, selbst die Reichsten mit ihren Privatjets, wenn du das hochrechnest, was die emittieren, ist sozusagen, wir fühlen da letztlich Debatten nicht, wo es auch um Verteilungsfragen geht, im Sinne von, wer darf eigentlich wie viele Ressourcen verbrauchen. Ne?
Wenn wir dabei sind, die BASF, um es namentlich zu nennen, verbraucht mehr Energie als die Schweiz. Also das muss man einfach wissen. Und da ist schon die legitime Frage, die auch Wirtschaftswissenschaftler immer wieder seit Jahrzehnten schon sagen, ist es eigentlich legitim, dass so ein Unternehmen in Deutschland agiert und nicht in einem Land, wo Energie billiger ist und verfügbarer ist? Und was geht sofort los? Natürlich jetzt auch in der Politik, nicht nur in den alten Volksparteien, die sofort sich aufregen. Die einen sind ja Industriemanager und die anderen Gewerkschafter, dass wir da sozusagen jetzt Mannheim dicht machen wollen oder so.
Ja, aber du hast halt dann die Debatte der Arbeitsplätze. Ne? Ist richtig. Bei der Braunkohle, was machst du mit den Arbeitsplätzen? Du kannst, also ich finde auch Ulrike Herrmann, wenn ich das höre auf der Bühne, ich finde es so unfassbar unrealistisch, aber als Fiktion oder als Idee, um sie zu diskutieren. Natürlich können wir mal drüber reden. Aber was sagst du den Leuten, die ihre Jobs verlieren?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Man muss, glaube ich, über lange Zeiträume versuchen, Transformationsarbeit so zu leisten, dass Leute umgeschult werden oder ihnen die Möglichkeit kommen, wenn sie es einfach nicht schaffen, wenn sie diese anderen Jobs nicht machen können, dass sie tatsächlich auch sowas wie ein Grundeinkommen haben. Dann explodiert der Raum immer völlig, weil das etwas ist,
was man sich sagen, in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Ich spiele den Shitstorm voraus. Ich hoffe. Also die Welle rollt.
Ich hoffe.
Weil Grundeinkommen, Lotter.
Die einzige Lösung, ich sage das seit Jahren, die einzige Lösung. Du hast im Grunde genommen, kannst du die Leute nicht backen. Ja, also wenn du bestimmte Formen von Arbeit gewohnt bist und ein bestimmtes Alter erreicht hast, das fängt dir heute schon relativ früh an, dann bleibst du sozusagen bei dem, was du machst. Die Wahrheit ist, dass wir sehr, sehr viel Arbeit automatisieren werden, auch über die KI sehr viel Arbeit automatisieren werden. Uns bleibt überhaupt nichts anderes übrig, weil die restliche Routinearbeit wird gerade aufgefressen von der Digitalisierung.
Du hast ja eben bei der Bahn schon geschildert. Ne? Darüber reden wir halt gar nicht, dass wir in dem Sinn. Genau. Ich gebe zu, das Grundeinkommen nicht das beste Konzept hat. Damals Götz Werner von DM, habe ich zum ersten Mal im Leben davon gehört. Und damals dachte ich so, ach krass, so ein Reicher glaubt ans Grundeinkommen. Und er hatte ja so ein Modell, das dann in vielen lückenhaft war, glaube ich. Aber damals begann die Diskussion und wir haben sie eigentlich ein bisschen verloren. Ich fand sein Argument aber richtig, dass früher jeder letztlich irgendwie seine Tomaten oder was auch immer ums Haus anbauen konnte. Also die Würde zu überleben, weil du ein Stück Land nutzen darfst und dich ernähren darfst. Und wie wir das übersetzen in eine Gesellschaft, die urban geworden ist, in der Asphalt ist überall. Ich finde, die Grundeinkommendebatte, auch wenn sie uns einen Shitstorm einbringen wird, die dürfen wir doch ruhig streifen. Genau. An so einem frühen Morgen, wo die Menschen jetzt den Kaffee prusten und gleich twittern werden, was für ein Unsinn Frau Marinic und Herr Lotter da wieder losgelassen haben zum frühen Morgen.
Da regen wir was an.
Das kriegen wir hin.
Gucken mal, wer da spricht.
Nobelpreisträger fordern erhebliche Ausweitung der Ukraine-Unterstützung. Dutzende Nobelpreisträgerinnen und Träger haben sich in einem offenen Brief für ein entschiedeneres Vorgehen gegen Russland und einen stärkeren Beistand für die Ukraine ausgesprochen. Zitat: Wir rufen die Anführer der Welt auf, die Hilfe für die Ukraine drastisch zu erhöhen. Ukraine muss gewinnen, nicht nur nicht verlieren, schreiben die 39 Erstunterzeichner in dem Brief, darunter die Nobelpreisträgerinnen Elfriede Jelinek und Hertha Müller. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner betonen die Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen, die bedrängte Opposition in Russland zu schützen, russischen Bürgern Asyl zu gewähren und unabhängige russische Medien zu fördern. Ist das ein Appell, den du unterschrieben hättest?
Auf jeden Fall. Uneingeschränkt. Es wird zum vergessenen Krieg, zum verdrängten Krieg. Und wir haben es in den letzten Monaten erlebt, die Leute wollen wieder ihre Ruhe haben. Das ist so dieser Klassiker, den wir ja schon von anderen Dingen kennen. Und so kommen wir sozusagen nicht weiter. Und Putin weiß das. Putin ist ein psychologischer Kriegsführer erster Güte. Und er wird dann auch zum physischen Kriegsführer, nicht? Also er schlägt dann zu, wenn er sieht, dass die Mentalitäten so sind, wie sie sind. Und da ist er gerade dabei. Das heißt, es geht tatsächlich um die Wurst. Und dazu muss man jetzt nicht glauben, dass die Russen sozusagen bis Berlin vorrücken oder so. Aber was das an Effekten haben wird, wenn die Ukraine verliert, für Freiheit, für die Unabhängigkeit unseres Lebens, für ganz simple Dinge. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen. Und deshalb sind solche Appelle extrem wichtig. Und noch viel wichtiger wäre, wenn unsere Regierung sozusagen ein bisschen mehr tun würde in der Praxis, damit die Russen sozusagen diese Nummer nicht gewinnen können.
Jetzt hat aber zum Beispiel einer, der die Ukraine von Beginn an unterstützt, der SPD-Außenpolitiker Michael Roth, die Politik verlassen und begründet die Entscheidung mit einer schleichenden Entfremdung von Partei- und Politikbetrieb. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er nicht als Abgeordneter in Rente gehen wolle. Der hessische Abgeordnete verwies zugleich auf seine wachsende Distanz zur SPD. Also da hat man doch den Eindruck, wenn man sieht, wie Roth gekämpft hat für die Ukraine, und er hat auch gesagt, dass er die Ukraine dazu beigetragen hat, ist das ein Punkt, wo nicht eigentlich letztlich viele kapitulieren? Ich finde dieses Nobelpreisträger-Schreiben, ja, ich bin ehrlich gesagt an so einem Punkt, wo ich jetzt hart gesagt auch ein bisschen mit den Achseln zucke, weil wir machen das ja seit 2 Jahren. Dann kommen die einen und sagen, jetzt ist Zeit für Verhandlungen, als hätte man nicht verhandelt. Wir haben die Argumente ja alle hin und her getauscht. Jetzt hast du wieder einen Brief. Bei den Briefen frage ich mich, wer wird sie noch lesen, außer dass wir jetzt hier diskutieren. Wir wissen, dass Olaf Scholz da seinen Weg sucht. Jemand wie Roth gibt auf. Ich weiß nicht, ob man an den Punkt kommt, wo Gegner fragen, naja, wenn die Ukraine ihre Freiheit verliert, was soll das denn schon für uns bedeuten? Also im Sinne von, wer hat das postuliert, dass es alles stimmt? Ne, sie tun ja so, als wäre das ein bisschen die Fantasie der Militärexperten. Dabei ist es eine geostrategische Realität. Aber ich habe das Gefühl, wie du sagst, es ist verdrängt. Es ist aber auch, die Leute sind ratlos. Alle wollen Frieden. Man wünscht sich jetzt, dass es ruht. Wie umgehen mit sowas? Wir können ja jetzt nicht noch mehr offene Briefe, jetzt wird die Gegenseite wieder einen Brief schreiben, dann wird Sarah Wagenknecht wieder reden. Also diese zirkulären Debatten, ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen.
Petitionen sind sicher nicht genug und ich glaube auch, dass Olaf Scholz in einer sehr unangenehmen Lage ist. Ich glaube auch nicht, dass er der Kopf sozusagen der Leute ist, die das hintertreiben in der SPD, aber es gibt einfach starke Kräfte, die ein vitales Interesse haben, ganz offensichtlich, dass man die Ukraine sozusagen als Pfand überlässt und glauben, da wird schon nichts passieren. Das ist ja.
Welches vitale Interesse könnte das sein?
Das vitale Interesse, dass man Ruhe hat, glaube ich. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, dass also 50% des Bundestagsclubs auf der Payroll von Putin stehen. Das gibt zwar den einen oder anderen sozusagen in der Vergangenheit, Altkanzler, bei dem man da ja weiß, was los ist. Schon, ja, natürlich auch Journalisten. Dort, wo ich herkomme aus Österreich, kenne ich diese Fälle aus den 90er Jahren massiv. Übrigens auch Sozialdemokraten, die...
Ja, gerade in Österreich. Genau. Ne, da, die Frau mit K, oder wie hieß sie da, die auch auf der Hochzeit war. Oder
also
so.
Positiv verdrängt. Die war zwar eine Haider- oder Kickl-Getreue, aber schon vorher gab es ganz solide Geschäftsführer der SPÖ, die schnurstracks bei der Gazprom angeheuert haben. Also da ist schon einiges im Argen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Grund. Ich glaube, der Grund ist tatsächlich, dass man sich vorgenommen hat, sich aus den Geschichten rauszuhalten und dass da immer noch das Erbe Ende der 80er und Anfang der 90er da ist, dass man sich vorstellt, es gab mal die Sowjetunion und so wie sie war, war es eigentlich, ich meine, irgendwie waren die Zustände zwar kaltkriegerisch, aber sie waren geordnet. Und ich glaube, darum trauern viele immer noch. Das ist, klingt brutal, aber es ist so.
Und du meinst ein Gleichgewicht der Kräfte und genau. Dann, sie kapieren noch nicht, dass im Gleichgewicht der Kräfte morgen ein Trump drüben stehen genau. Könnte und dann hätte man gar kein Gleichgewicht mehr. Allerdings eins vielleicht aphoristisch als Ende würde ich schon noch sagen. Ich habe immer das Gefühl, Putin kennt uns sehr gut und wir kennen ihn sehr schlecht.
Absolut richtig.
Er kann mit unserer Ignoranz und mit unserer Unwissenheit, mit unserer Gabe, ihn zu unterschätzen, einfach so gut arbeiten.
Der spielt Klavier mit uns. Ja, so ist es.
Die Zukunft ist weiblich.
Omas gegen rechts, übersehene Feministinnen, das berichtet die Taz. Von wegen, der gesellschaftliche Wandel geht nur von den jungen Generationen aus. Die Omas gegen rechts sind eine Bewegung von engagierten älteren Frauen, die sich gegen Rechtsruck und Rechtsextremismus einsetzen. Und sie sind mittlerweile die größte Frauenbewegung auf der Straße, so berichtet die Taz. Und so sieht sie es. Die Gruppe wurde 2017 wieder in Österreich, da haben wir es, als Reaktion auf die Wahl von Sebastian Kurz und die Sorge vor einem Rechtsruck gegründet. Mittlerweile gibt es in Deutschland schätzungsweise 150 Regionalgruppen und etwa 30.000 MitgliederInnen, müsste man hier sagen. Zum Vergleich, die deutsche Frauenorganisation Terre des Femmes hat etwa 2.000 Mitglieder. Trotz ihrer Bedeutung sind sie in politischen Diskussionsrunden kaum vertreten. Das ist hier eine große Einladung an die deutschen Talkshows. Wo sind die Omas gegen rechts?
Genau. Also genau. Es ist einfach, es ist ein Klassiker. Im Grunde genommen, die wollen in den Talkshows keine alten Leute haben, zumal keine alten Frauen.
Ja, diese
Frauen.
Altersdiskriminierung im Fernsehen, die finde ich genau. Wirklich unangenehm, gebe ich
genau.
Zu. Ja. Also, wobei andererseits, früher waren nur Alte drin, aber jetzt haben sie es echt umgedreht auf, alle genau. Sollten 12 sein und einen Insta-TikTok-Account haben.
Nee, Protest muss schick sein, nicht? Und das ist, glaube ich, das Problem auch dieser Bewegung, die sehr wichtig ist, weil tatsächlich ist es so, dass wir natürlich Alte politisiert haben, gute Leute haben, die tatsächlich engagiert sind und die viel mehr bewirken können, als jetzt sozusagen so eine Studibude. Ja? Ich finde das ja immer in meinen Veranstaltungen auch immer klasse, wenn ich so diese alten, noch viel radikaleren Angry Old Women and Men anschaue, die tatsächlich noch was wollen und die auch was liefern können. Das finde ich ja super. Nur sie werden nicht wahrgenommen. Und ich
außer
das
sie sind wütende so Rechte. Ne? Dann genau. Sind 700 Kameras da und genau. Sagen, warum?
Genau.
Warum?
Genau.
Rust Belt. Ne?
Genau.
Warum mögen sie die nicht? Ja?
Genau.
Warum hassen sie Frauen?
Ja. Alte sind immer Nazis. Das ist so die klassische Regel.
Genau. Im Fernsehen schon.
Hässliche Nazis. Ne? Das ist so die Idee. Und das ist unverschämt und ist unfassbar. Und gleichzeitig führen wir eine Diskussion über, ja, wie lange dürfen wir denn noch arbeiten und wie lange sind wir noch Teil der Gesellschaft? Also das hat, weißt du, mit 49 bist du im Prinzip fürs Marketing tot, weil du nicht mehr jeden Scheiß kaufst. Und dann ist man im Grunde genommen eigentlich lebendig beerdigt.
Mit wie viel bist du tot?
49. 49 ist sozusagen,
49
das ist fertig, das ist ja, ich habe es lange hinter mir.
Aber ich möchte tatsächlich noch eine Sache sagen, ich finde das immer wieder interessant, dass der Feminismus im deutschsprachigen Raum eigentlich gar nicht auf die Straße geht. Ich weiß, dass in Spanien bei Femiziden siehst du wirklich Tausende von Frauen, die nachts rausgehen und sagen, nicht mit uns und stoppt die Gewalt gegen Frauen. In Deutschland ist der Feminismus ja oft so wirklich überintellektualisiert und wir reden dann über das Gendern, über Statistiken, klären jeden über Care-Arbeit auf und dahingehend bewundere ich oder teile auch die Bewunderung dieses Taz-Artikels, dass Frauen einfach sagen, wir gehen für die Gesellschaftsform, an die wir glauben, auf die Straße, wir machen uns sichtbar und am Ende, ob die Talkshow dann kommt oder nicht, die sind eh bald passé. Genau. Wir haben ja nur noch Podcasts in der Welt und insofern finde ich, die sind ein Beispiel oder so. Man könnte sich zumindest ein Beispiel an ihnen nehmen.
Genau.
Söder ist.
Und zwar, Söder ist das nicht. In China verweigert der Ministerpräsident landestypisches Essen, das berichtet die Passauer Neue Presse. Es ist ein Drama, das vermutlich Söder selbst inszeniert hat. Er zeigt sich ja gerne genussfreudig bei Social Media. Nicht umsonst gibt es in dieser Sendung eine eigene Rubrik für die kulinarischen Abenteuer des bayerischen Ministerpräsidenten. Doch während seiner China-Reise ist Söder allerdings an seine Grenzen gestoßen. Auf Facebook und Instagram teilt er Bilder von ungewöhnlichen chinesischen Gerichten wie Hühnerfüßen, Entenzungen und Hasenköpfen, die wohl zum Frühstück serviert wurden. Söder isst das nicht, schrieb er dazu. Immerhin, zum Abschluss der Reise gestern gab es Pekingente. Söder isst das. Ja? Da gab es dann wieder den typischen Söder. Ist das jetzt mal ein Moment, in dem man Söder doch verstehen kann oder verstehen will?
Also bei den Hasenköpfen auf jeden Fall, auch bei den Hühnerpfotenkrähen, den nach Wiener Art bin ich voll bei ihm. Allerdings ist das für jemanden, der Kalbskopf, Blutwurst und Leberwurst verzehrt und darauf stolz ist, natürlich auch eine gewisse Verweigerungshaltung mit hoher Fallhöhe. Er hat ja gesagt, bevor er nach China gefahren ist, er wird auf Augenhöhe mit den Chinesen reden, mit der chinesischen Führung reden. Man darf jetzt feststellen, Söder ist nicht auf Augenhöhe und das wird doch so bleiben. Also ich finde es albern, sowas zu twittern im Grunde genommen, weil es im Wesentlichen einfach nichts zu sagen hat. Dass er das nicht isst, kann er ja den Leuten sagen, die ihm das vor die Nase setzen. Ich hätte es auch nicht gegessen.
Aber was ich ja interessant finde, er geht nach China, um seine bayerische Wirtschaft irgendwie den Handel zu verbessern. Und gerade die Chinesen, die so sensibel sind, ne, mit Respekt und Höflichkeit. Ja, interessant ist aber, schafft er es halt durch genau solche Sachen immer die Nicht-Politik zur Politik zu machen? Ich meine, man redet jetzt doch wieder über ihn, man redet über die China-Reise. Wie gelingt ihm denn eigentlich diese Meta-Inszenierung seiner Person? Ne, Hashtag ist, ist er nicht. Gehörst du zu den Bewunderern dieser Strategie oder sagst du, er entpolitisiert eigentlich den Politikraum?
Also technisch ist er ein hervorragender Boulevardpolitiker. Das ist ganz ohne Zweifel.
Boulevardpolitiker ist ein schöner Begriff.
Ja, ganz klar. Also das ist natürlich der Traum, wenn du in der Yellow Press arbeitest, ist Söder ein Träumchen. Weil diese Nummer geht natürlich auf und ab und dann kommt wieder was und dann hörst du ihn irgendwie am Vormittag.
Das finde ich jetzt aber eine ganz schöne Idee. Du meinst, die Lehre auf der anderen Seite trifft die Lehre auf der Seite und dann addieren sich zwei Lehren und 0 plus 0 gleich 0.
Genau.
Aber man hat ein Blatt voll.
Genau. Also ich habe ja mal, nicht aus Versehen, sondern mit großer Freude beim Boulevard gearbeitet, beim österreichischen Boulevard. Dann war ich bei News. Dann war ich allerdings so kaputt, dass ich mir einen anderen Job gesucht habe. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Mechanismen natürlich die sind, auf die Leute wirklich scharf sind. Und wenn jemand kommt und sagt, Mensch, da hast du gehört, Söder hat gesagt, ich esse jetzt diese Hühnerpfoten nicht, dann reden alle darüber. Und das ist ja das, was er will. Also über jeden Quatsch wird geredet. Aufmerksamkeitsökonomie pur, das beherrscht er. Für einen Politiker finde ich es allerdings maximal schlecht, wenn man so arbeitet. Aber das sind die Zeiten.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Obama mischt sich in Bidens Wahlkampf ein, das berichtet NTV. Ex-Präsident Barack Obama engagiert sich im Wahlkampf seines früheren Vizepräsidenten Joe Biden aus Sorge vor einer möglichen Niederlage gegen Donald Trump. Dafür telefonierte Obama wohl regelmäßig mit Bidens Stabschef und Top-Beratern und verbrachte kürzlich sogar mehrere Stunden im Weißen Haus mit Biden. Bei dem Termin sollen auch Videos mit Obama und Biden für den Wahlkampf entstanden sein. Dazu passt übrigens spiegelbildlich eine Meldung von vor zwei Wochen, nämlich, dass der ehemalige Vizepräsident von Donald Trump, Mike Pence, seinen damaligen Chef nicht unterstützt. Er sagte, es sollte keine Überraschung sein, dass ich Donald Trump dieses Jahr nicht unterstützen werde, sagte er damals in einem TV-Interview. Da kommt also die Vergangenheit und es ist ja sowieso wie so eine Wiedergängerwahl. Ne? Das ist so wirklich so, wie oft kommen die wieder, so Dead Man Walking. Aber sie kommen wieder und was glaubst du, schwächt es eher Biden, diese Obama-Unterstützung zum zweiten Mal in dem Ausmaß zu brauchen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ihn das stützt. Die große Frage ist, ob es langt. Ob es die Wende ist, das wage ich zu bezweifeln. Das wird in jedem Fall extrem knapp und es liegt vor allen Dingen an den Unentschlossenen. Wir wissen ja, dass es ja nicht so ist, dass Trump jetzt sozusagen die große Mehrheit der Amerikaner hinter sich hat. Aber er hat viele hinter sich, die sagen, okay, die Demokraten haben jetzt auch keine Lösung für diese Probleme gezeigt in den letzten Jahren, weil die Wirtschaftspolitik, die sie machen, glaube ich, auch länger braucht, bis die funktioniert und richtig wirksam wird, gerade da, wo eigentlich die Probleme dicht und dicht sind, also in diesen ländlichen Regionen, da sehe ich das extrem knapp. Das sind klassische Transformationsschmerzen und Trump profitiert davon, das ist gar keine Frage.
Ja, also Trump profitiert davon und irgendwie Obama hat ja schon auch seine Feinde, muss man sagen. Ja. Er hat ja auch die er mobilisieren will, sind enttäuscht von dem, was er gemacht hat. Aber ich fand es neulich ganz rührend, dass Obama dann sein Gesundheitsakt, ne, also er hat ja dort tatsächlich ein Sozialsystem eingeführt und plötzlich da ringt er um dieses Erbe, weil auch das in Frage steht. Wenn sie diese Wahl verlieren, wird das alles rückgängig gemacht. All die Menschen, die irgendwie plötzlich eine Gesundheitsversorgung hatten, die in den USA lebensbedrohend sind, weil man sowas Grundsätzliches wie in Europa fast jedes Land hat, nämlich ein soziales Sicherungssystem. Das ist ja für die USA so total antiliberal und er hat es wirklich durchgesetzt und ich glaube, das ist so das Baby, um das er sich am meisten fürchtet und deswegen sitzt er da. Sein ganzes Erbe würde in dem Fall ausgelöscht werden und Millionen Amerikaner stünden wieder da, ohne jegliche Unterstützer in der, vor allem im Gesundheitswesen. Ich glaube, da wir machen uns gar nicht klar, so wie bei Putin manchmal uns nicht klar machen, was so das Verlieren der Ukraine bedeuten würde, machen sich viele nicht klar, was ein zweiter Sieg von Trump am Ende für die Institution in den USA bedeuten könnte.
Richtig, ja, und das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, das ist noch das Dramatische dran, dass viele der Trump-Wähler genau die sind, die durch die Wahl von Trump verlieren werden. Ja, also gerade die Langzeitarbeitslosen, die Abgehängten, die meinen, dass Amerika jetzt wieder ganz groß wird, wenn dieser Vogel nochmal kommt, das sind ja im Grunde genommen die, die am meisten verlieren werden, weil nichts von dem, was er verspricht, ist erfüllbar, aber alles, was da ist, wird auch noch kassiert. Und ich finde, das ist das Dramatischste dran. Das zeigt aber auch diese Hoffnungslosigkeit, die herrscht. Die sind ja nicht alle doof, sondern es geht, glaube ich, tatsächlich darum, dass keine pragmatische, nüchterne Hoffnung da ist, sondern immer nur diese Wahlkampfphrasen. Und die langen natürlich nicht. Also man muss ganz konkret auch sagen, man muss die Menschen in eine Lage bringen, wo sie sich selber nach vorne bringen können wieder. Und das passt auch zur Kultur. Und das fehlt in den USA seit vielen, vielen Jahren. Ich liebe dieses Land sehr, aber es hat vergessen, wo es herkommt. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
Die unbequeme Meinung.
Karfreitagsverbote respektvoll oder aus der Zeit gefallen, fragt die Zeit. Interessanterweise, Wolf, das ist was jedes Jahr kommt, habe ich das Gefühl. Tanzverbot im Land. Man hat die Bilder von Leuten, die auf Plätzen mit ihren eigenen Kopfhörern Silent Dance und Diskothek machen. Ist es aus deiner Sicht aus der Zeit gefallen? Brauchen wir die Abschaffung des Tanzverbots?
Ja, die brauchen wir. Also ich finde es total albern. Lass die Leute tanzen, wenn sie wollen. Ich tanze nicht aus Menschenfreundlichkeit mit. Die Sache hat sich.
Dass sich sowas dann wiederum hält, ja. dass wir das schaffen in dieser aufgeklärten Zeit, die in so vielen Bereichen unchristlich ist und Gott sei Dank säkular. Mhm. Ich meine, in Kinos dürfen sie bestimmte Filme nicht zeigen, ja. weil es eine Feiertagsfreigabe gibt, die dann eingehalten werden muss. Zum Beispiel das Leben des Brian oder die Ritter der Kokosnuss.
Ja, also das Leben des Brian wird auch bei mir in diesem Jahr wieder angesehen.
Das ist an Ostern hoffentlich.
Immer, selbstverständlich. Ja. Das ist für mich ein Ritual. Mindestens zweimal. Meistens neige ich dazu, mir das erstens am Karfreitag reinzuziehen und dann nochmal am Ostersonntag. Ich liebe
diesen Film.
Vielleicht
solltest du einen Stream beantragen auf dem Marktplatz und gucken, ob sie es dir verbieten.
Das ist eine gute Idee. Hier im Schwäbischen, wo ich wohne, kann ich mir vorstellen.
Am Flughafen
wäre das auch sehr, sehr schön.
Eine Nachtprojektion, das Leben
genau.
Das Brian am Himmel.
Genau. Weiß sehen, was geht. Genau. Schöne Sache.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Die Elche sind los. RTL Plus zeigt zweiwöchige Wanderung im Livestream. Das berichtet das NTV. Es ist für mich absolutes Neuland, aber es gibt so etwas wie Slow TV. Das heißt, in Schweden gibt es im Frühjahr Elch TV, wo die Menschen per Livestream verfolgen, wie Elche von der Küste ins Landesinnere wandern. Dieses Spektakel wird nun auch in Deutschland angeboten. RTL Plus zeigt ab dem 22. April zwei Wochen lang kostenlos im 24-Stunden-Livestream die Wanderung der Elche. Das ist quasi parallel zu unseren großen Passionsspielen auf RTL. Man kann sich dann aussuchen, was man möchte. Also entweder sieht man die Wanderung oder die Elche. Also wir sind über Ostern und ab dem 22. April in allen möglichen Passionen. Für welche entscheidest du dich?
Also ich bin eindeutig Team Elche. Ich mag sowas wahnsinnig gern. Ich gucke mir auch diese Führerstandsdinger an aus den Lokomotiven.
Wie stundenlang. Kommt man denn auf sowas?
Das ist sehr kontemplativ. Ich mag zum Beispiel auch diese Fahrtstraßenbahnen durch Lissabon oder Wien
ja, gut,
und so.
Das liegt an deiner Familie. Die waren ja alles Bahnmenschen.
Genau.
Dann hast du da so ein nostalgisches Momentum.
Genau, ich brauche das.
Elche
ich mag das.
Gucken.
Ja, ist okay. Also sagen die Viecher nichts tun. Also die gehen ja nur. Das ist so eine kontemplative Geschichte. Andere machen Yoga. Ich mache sowas gerne. Ich finde zum Beispiel, dass Medien.
Aber wie hast du denn rausgefunden, dass das gibt? Slow TV nennt sich das.
Slow TV gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt ja ganz erfolgreiche Dinge.
Jetzt wirst du sagen, dass du mir in allem voraus bist. Ja?
Nee, überhaupt nicht. Aber das gibt es ja schon ewig lange. Es gibt ja auch auf YouTube diese YouTuber, die im Grunde genommen nichts anderes machen. Ich bin ein großer Fan von Martin Dolat, muss ich mal sagen, der seit 2 Jahren seine Steinhäuser in Italien umbaut. Gucke ich mir jeden Sonntag an, 1 Stunde. Und im Wesentlichen passiert dann nichts anderes, als dass Steine macht, Gips mischt und ein paar Nägel irgendwo reinknallt. Das ist aber alles sehr schön fotografiert und das entspannt mich ungemein. Ich freue mich da immer schon drauf. Andere gucken da dort, ich gucke das und ich bekenne mich dazu.
Aber wann bitte schreibst du dann deine Bücher?
Ich glaube, dass ich das deshalb hinkriege, weil ich mir so einen Quatsch anschaue, wo ich auch vor allen Dingen...
Das ist die Hirnhängematte sozusagen.
Ja, genau. Ich bin ein ungeduldiger, fahriger, leicht erregbarer Mensch und ich liebe es, Dinge zu sehen, die ruhig sind. Das ist für mich so, ich glaube, wenn man nicht tanzen kann und man guckt die ganze Zeit Filme mit Nureyev, ja.
Den leicht erregbaren Mensch kann man auf jeden Fall gut auf Twitter beobachten. Den ruhigen und klugen und denkenden und um die Ecke schauenden Mensch, den kann man in deinem Buch echt entdecken. Mit einem Elefanten, ein Zebra-Elefant hast du auf diesem Buch gemacht. Das war auch wieder klar, etwas Nicht-Existentes eigentlich. Mhm. Was ich aber mag, der Untertitel, der Wert der Einzigartigkeit in einer Welt der Kopien. Normal sind die Untertitel ja immer peinlich, so ein bisschen. Man schämt sich immer, weil die Leute so ihrem Titel nicht vertrauen. Aber dieses, die Wert der Einzigartigkeit in einer Welt der Kopien, das mag ich und ich mag, dass du als Original heute hier bei mir warst mit uns, Apofika. Einen schönen Dank, lieber Wolf Lotter. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir die Welt, die Ordnung herzustellen oder zu halluzinieren. Wir kriegen sie ja nicht mehr in Ordnung. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Jagutta. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke dir.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.